Wenn wir heute miteinander Predigt beginnen, dann will ich euch verraten, dass ich vorhabe, eine Reihe zu starten. Ja, da an dem Problem arbeiten wir auch noch. Okay. Und zwar heißt die Reihe zunächst einmal Ich bin. Damit fangen wir an und wir wollen gucken, verschiedene Texte des Alten und Neuen Testamentes anschauen, welche Rolle das spielt, was das bedeutet, ich bin. Wir beginnen heute im Alten Testament im zweiten Buch Mose oder für die, ich weiß gar nicht, was auf dem Zettel steht, Exodus, je nachdem, wie man das so sich gelernt und gemerkt hat. Zweite Buch Mose, ich beginne mal bei Kapitel 3 vom Zusammenhang, wir lesen die Verse 1 bis 15. Mose hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Und einmal trieb er die Schafe über die Steppe hinaus, kam zum Berge Gottes, zum Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusch heraus. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, aber der Dornbusch wurde nicht vom Feuer verzehrt. Da dachte Mose, ich will doch mal hingehen und dieses seltsame Schauspiel betrachten, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als der Herr sah, dass er herantrat, um nachzusehen, rief Gott ihn aus dem Dornbusch seinen Namen zu, Mose, Mose. Dieser antwortete, hier bin ich. Da sagt er, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Und er fuhr fort, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Dafür hüllte Mose sein Angesicht und er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sagte zu Mose, ich habe das Elend meines Volkes, das in Ägypten ist, wohl gesehen und ihr Schreien über ihre Treiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Leiden, darum bin ich herabgestiegen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu befreien, es aus dem Land herauszuführen in ein schönes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Persiter, Hiviter und Jebusiter. Jetzt aber, siehe, das Schreien der Israeliten ist zu mir gedrungen und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. So gehe du nun hin, ich will dich zu dem Pharao senden, führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus. Mose aber sagte zu Gott, wer bin ich, dass ich zu dem Pharao gehe und die Israeliten aus Ägypten herausführe? Gott antwortete, ich werde mit dir sein. Und dies soll dir als Zeichen dienen, dass ich es bin, der dich sendet. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr Gott auf diesem Berg verehren. Und da sagte Gott zu Mose, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich gesandt, und sie mich dann fragen, wie lautet sein Name, was soll ich ihnen antworten? Da sagte Gott zu Mose, ich bin der ich bin. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sprechen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und weiter sagte Gott zu Mose, du sollst zu den Israeliten sprechen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für alle Zeit und dies meine Benennung von Geschlecht zu Geschlecht. Wir wollen einmal kurz beten. Herr Jesus Christus, ich bitte dich, dass du kommst mit deinem guten Heiligen Geist und dass du redest zu uns und dass du, Herr Jesus Christus, mich hinter dein Kreuz stellst und dass du es bist, der redet und dass du es bist, der gehört wird und unsere Herzen berührt. In Jesu Namen bete ich. Amen. Nomen est omen. Ist ein Wort, das wir kennen aus der Zeit, wo noch viel Latein gelernt wurde und auch weitergegeben wurde. Und es heißt, Nomen est Omen, der Name ist sozusagen ein Zeichen, ein Programm. Man hat das manchmal noch in unseren Breiten, in unseren Familien oft, dass wir sagen, wir möchten gerne biblische Namen. Und wir meinen damit, dass damit ein besonderer Segen auf den Kindern liegt. Das haben wir natürlich auch wir als Pastorenfamilie getan, haben unseren Kindern möglichst biblische Namen gegeben und haben bei der ersten Namensgebung gleich gesagt, wir steigen richtig voll ein. Wir nennen unsere erste Tochter Aramäisch, also nicht nur Hebräisch, sondern gleich Aramäisch, und zwar nach Maria, und wir nennen sie Miriam und haben uns auf die Suche gemacht, was heißt Maria? Weil es ist ein biblischer Name. Und dann fand ich in allen Büchern Bedeutung unklar. Da dachte ich, so viel zum Thema biblische Namensgebung. Der Name ist Programm. Manchmal haben wir das so. Es gibt manche Namen, die, wenn wir die hören, zucken wir zusammen. Ja, das ist dann was weiß ich, weil uns mit dem Namen beispielsweise ein ganz bestimmter Personentypus vor Augen steht. Bei unserer letzten ging das so. Wir kamen auf den Namen Anna und wir hatten in einer Gemeinde eine Anna. Das war ein Feger. Die musste vom Vater pro Gottesdienst 2 bis 3 Mal aus der Technik gepflückt werden, weil die immer von hinten durch alle Bänke durch bis nach vorne auf die Boxen krabbelte, um zu gucken, sie war Afrikanerin, wo kommt die Musik her? Ja? Und dann sagte meine Frau, die letzte heißt Anna, und da habe ich überlegt, will ich das? Will ich so oft meiner Anna hinterhersteigen? Aber es geht ja auch anders. Nomen est omen. Namen haben Bedeutung und Namen drücken etwas aus. Und in unserer Geschichte, in diesem Bericht des Alten Testamentes, spielt der Name eine große Rolle. Es beginnt damit, dass Gott den Namen des Mose kennt und ihn ruft. Mose. Mose. Und dann passiert etwas, was wir alle kennen, wenn wir irgendwo in einer Versammlung sitzen, auf einem Bahnsteig stehen, in irgendeiner Gemeinschaft, auf einer Party vielleicht, uns am Glas festhalten oder was auch immer, und irgendjemand ruft deinen oder meinen Namen, dann passiert etwas Eigenartiges. Wir drehen uns unwillkürlich um. Wir fühlen uns angesprochen und manchmal fühlen wir uns auch erschrocken. Da ist einer, der meinen Namen kennt. Mehr noch, wir würden sagen, da ist einer, der mich kennt. Was weiß der von mir? Wer ist das? Gott ruft aus dem Dornbusch den Mose, hat ihn neugierig gemacht. Mose kannte das, dass Dornbüsche in der Wüste mal brennen, aber dass sie brennen und dabei nicht zu Asche verfallen, das war ihm neu, oder war, geht er mal gucken. Und er entdeckt, dass plötzlich aus dem Dornbusch sein Name gerufen wird. Mose. Mose. Wer den Namen eines anderen kennt, hat nicht nur einen kleinen Wissensvorsprung. Wir könnten auch sagen, so dass die Vorstellung im Alten Testament, wer den Namen eines anderen kennt und wer den Namen auch eines Gottes kennt, hat Macht über ihn. Der Name hat eine tragende Bedeutung. Wer den Namen des anderen kennt, hat in einer gewissen Weise Macht über ihn. Wir kennen das auch manchmal aus so alltäglichen Situationen. Wenn einer fragt, wer sind Sie eigentlich? Und wir wissen, wenn wir unseren Namen geben, sind wir identifizierbar. Wir wollen das vielleicht gar nicht. Mose wird angesprochen von Gott und dieser antwortet, Herr, hier bin ich. Herr, als Anrede vielleicht dafür, da ruft jemand, als Geste der Höflichkeit, hier bin ich. Und dann beginnt ein Gespräch in dieser Atmosphäre zwischen Mose und Gott, wo Mose merkt, da ist einer, der nicht nur meinen Namen kennt, der ist auch größer als ich. Der brennt in dem Busch oder lässt den Busch brennen, aber nicht verbrennen. Hier bin ich. Und dann sagt Gott ihm, zieh deine Schuhe aus, denn dieser Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Gott macht deutlich, da wo ich bin, dieser Boden ist nicht dein Land, es ist mein Land. Ich komme zu dir, aber da wo ich stehe, das ist qualitativ etwas anderes. Wir wissen aus der Geschichte im Neuen Testament, viele von euch kennen die Geschichte vom sogenannten verlorenen Sohn. Da gibt es am Ende eine Sequenz, dass er wieder angezogen wird. Und hier heißt es auch, gebt ihm Schuhe, ein neues Gewand und einen Ring. Die Schuhe waren Ausdruck des freien Bürgers, der nicht versklavt war, der seine eigenen Wege gehen konnte. Gott sagte Mose, wenn du zu mir kommst, musst du eins klarkriegen. Ich kenne deinen Namen und ich bin anders als du, das wird er ihm gleich noch erklären. Ich bin größer als du, ich kenne deinen Namen, wie wir nachher entdecken werden, aber du nicht meinen, noch nicht. Und da, wo ich bin, da geschieht etwas Interessantes in dieser kleinen Sequenz, nämlich da macht Gott dem Mose deutlich, du bist unter mir und ich bin über dir. In meiner Gegenwart gehst du nicht deine eigenen Wege, sondern da ziehst du deine Schuhe aus. Du wirst sozusagen zu jemandem, der hört und empfängt. Ich bitte jetzt mal nicht gleich so qualitativ negativ zu hören, da wirst du eher zum Unfreien, zum Sklaven. Diese Haltung des Hörenden, der Anweisungen hört, der empfängt, und der das, was man ihm sagt, tut und geht. Deswegen heißt es ja noch lange nicht, dass der Herr ein böser Herr ist und dass der Mensch, der das empfängt, ein schwacher und ungebildeter ist. Es macht einfach nur deutlich, da wo ich bin, sagt Gott, ich bin dir überlegen. Und du hast es nötig, dass du deine Schuhe ausziehst. Dieser Boden, auf dem ich bin, wo wir beide uns bewegen, ist ein Boden, wo deine Stellung von mir eine andere ist. Und dann macht es auch Sinn, dass es heißt, da verhüllte Mose das Angesicht. Weil Mose begriff, hier redet einer mit mir, der ist größer als ich. Das ist uns fremd, diese Welt der Zeichen und der Symbolik. Das war und ist auch mir fremd an vielen Stellen. Ich habe in einer Gemeinde, wo ich war, afrikanische Mitbürger gehabt. Immer wenn ich in den Gottesdienst reinkam und er mich begrüßte, ein ganz bestimmter Bruder, kam er immer auf mich zu, nahm meine beiden Hände. Und wenn er auf mich zukam, beugte er sich vor, nahm meine beiden Hände und guckte mich immer von unten an. Das war mir peinlich. Also, was machst du? Komm mal hoch, komm mal hoch. Bis er mir dann erklärte, nein, lass mich. In meiner Kultur beugen wir uns in Respekt vor den Männern mit weißen Bärten. Da war Respekt vor dem Alter. Und auch, das sagte er mir, das ist unser Ausdruck auch vor dem Respekt vor dem Pastor. Das will ich hier nicht als Geste einführen, dass wir nicht, weil es hätte was, aber nicht, dass er das bitte. Aber da fand ich das wieder, dieser Ausdruck, dass man sich beugt und Respekt bezeugt, körperlich sich kleiner macht als dem anderen, den man ehrt. Bei uns ist das alles immer nur noch verbal, also mit Worten. Da gibt es dann so Weisungsbefugnis und die erweist sich auch meistens bloß dann, ob es befolgt wurde oder nicht, ob man die Befugnis hat, ist eigentlich relativ egal, weil wenn die anderen nicht machen, was man sagt, kann man Befugnis sagen, so viel man will, oder man muss es dann eben durchsetzen. Aber hier in dieser Geschichte lebt es davon, dass Mose mitbekommt, da spricht einer, der ist über mir und er drückt das dann auch aus. Ich liebe diese Geschichten mit Mose und ich liebe diesen Mose, weil Mose eigentlich ein ziemlich moderner Zeitgenosse ist. Auch wenn er schon in Jahre gekommen ist, wir werden das gleich merken. Also Gott redet nun mit dem Mose. Mose ist in Herr, also in gebückter Haltung, jetzt redet Gott mit ihm. Und Gott erzählt ihm, schau, ich habe die Not und das Elend meines Volkes angesehen, es ist vor mich gekommen und ich habe mich aufgemacht, es zu verändern. Die Sprache, in der wir von Gott reden können, ist immer Sprache von uns Menschen. Das macht es uns als Menschen heute ungeheuer schwierig und schwer. Wir wissen, Gott ist größer, Wir wissen, Gott ist anders, aber wir haben keine andere Wahl, als sozusagen unsere eigene Sprache, unsere eigenen menschlichen Begriffe zu verwenden, um diesen Gott zu beschreiben. Und auch in unserem Text finden wir das wieder: Gott steigt vom Himmel herab. Ein herrliches Bild. Gott ist groß, erhaben, und das menschliche Denken hat erhaben und groß, und dann denken wir an irgendwie Palast und Thronsaal, da kommt man gar nicht hin als Normalsterblicher, und ganz weit und viele Vorhöfe und Soldaten und noch weiter weg, und Gott ist ganz weit weg, und dann heißt es, und Gott stieg herab, das heißt, er musste immer ganz weit da unten. Wir haben so eine Ahnung von dem, Gott stieg herab. Ich versuche das immer gerne auch uns klar zu machen. Letztes Jahr oder war es in diesem Jahr, Felix Tralala, der Österreicher, der aus 39 Kilometern runtergesprungen ist. Das ist so ein Bild dafür von, und das ist noch viel größer, so dieses Gott stieg herab. Man konnte von seiner Höhe nichts mehr Genaues da unten erkennen. Und jetzt sagt uns die Bibel, Gott sieht die Not, das Elend des Volkes und kennt die einzelne Methode der Knechtung ihrer Treiber. So genau guckt Gott hin. Gott sieht genau hin. Gott kennt genau, was läuft. Und er kommt runter und will seinem Volk helfen. Und nun könnte Mose sagen, Gott, du beeindruckst mich. Was du siehst, was du wahrnimmst und dass du mich in die Pläne einweist und dass du helfen willst. Hey, das ist richtig edel. Das ist richtig gut. Gott redet weiter und sagt, wie er sich das vorstellt. Jetzt aber siehe, das Schreien der Israeliten ist zu mir gedrungen, und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Wenn Gott Menschen etwas erzählt, was er auf dem Herzen hat, dann nicht, weil er redselig ist. Ich weiß nicht, ob Mose ahnte, was auf ihn zukommt. Jedenfalls kriegt die ganze Erzählung eine Wende, nämlich, dass Gott dem Mose jetzt anguckt und sagt, Mose, und ich habe mir so vorgestellt, du gehst und holst sie da raus. Was hätten wir geantwortet? Ganz modern wie Mose. Herr, wer bin ich? Bitte, Moment, das ist, wer bin ich? Du hast das Elend gesehen, wer bin ich? Wer bin ich, dass ich hinginge und die Leute da rausholen soll? Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht wirklich durchsetzen könnte, was er will. Aber er macht das sehr liebevoll. Gott geht auf diesen Mose ein, wir werden das entdecken. Wer die Mose-Geschichten einmal liest, die Dialoge zwischen Gott und Mose sind köstlich. Also das ist wirklich herrlichste, zum Teil humorvolle Literatur, wie die beiden miteinander reden. Also, Mose sagt, wer bin ich? Ja, ich, das kann ich gar nicht. Das geht. Wir müssen auch bedenken, wo Mose gelandet ist. Mose war mal Intellektueller, super ausgebildet, hochqualifiziert, mit den besten Bildungsangeboten Ägyptens ausgestattet und hütete jetzt seit, ich weiß nicht, fast 40 Jahren, so die Bibel, Schafe. Stellt euch das intellektuelle Niveau vor. Mäh. Und dann sagt er, mäh, mäh. Mäh. Stundenlang. Und dann 40 Grad im Schatten, wenn man aus der Schatten raustritt in die Sonne, verbrennt es einem fast das Hirn. Das macht auch mit einem gestandenen Mann etwas. 40 Jahre. Aber Mose war fit im Geist und er wusste genau, also so kriegt man mich nicht, wer bin ich? Aber Gott sagt, als Antwort auf den Einwand des Mose, und das finde ich auch schön, dass Gott Einwände ernst nimmt. Mose kontert die Unzulänglichkeit, Gott kontert die Unzulänglichkeit des Mose. Gott kontert die Unzulänglichkeit des Mose mit der umfassendsten Verheißung des Alten und Neuen Testaments. Ich werde mit dir sein. Nicht, mach mal, so deutsches Management vielleicht, ja? Geben Sie sich mal Mühe, tap, 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 das schaffen Sie schon, strengen Sie sich mal an, alles halb so wild, das wird schon, mach dir keinen Kopf. Gott sagt, ich werde mit dir sein. Ich werde mit dir sein. Das hat Mose ein Problem. Er fällt ihm ein, gesetzt den Fall, ich ginge. Und die Israeliten hören mir zu. Und ich sage ihnen, der Gott eurer Väter hat mich gesandt. Und sie stellen mir jetzt die Prüfungsfrage, nämlich, ja, wer ist denn das, der Gott eurer Väter? Du kommst da so aus der Wüste von den Schafen und willst uns einen von dem Gott unserer Väter erzählen. Hallo, wer ist denn das? Was soll ich ihnen da sagen? Und ich denke mir, der Mose dachte, das ist ein gutes Argument. Das ist ein gutes Argument. Ich kann ja gar nicht wissen, wer mich sendet. Wer bist denn du? Kryptisch verhüllt gefragt. Gott, wer bist denn du? Klammer auf, Klammer zu, eigentlich. Wer bist denn du eigentlich, der da mit mir redet? Und Mose war nicht von gestern. Mose wusste, Nomen est Omen. Wenn Gott seinen Namen sagt, Klammer auf, Klammer zu, habe ich ihn in der Tasche. Wer den Namen seines Gottes kannte, wusste, wo man drehen und schrauben muss, damit Gott macht, was ich will. Und mal ganz ehrlich, das finde ich sehr modern. So hätten wir es doch auch gern. Zwei Gebete oben rein, Erhörung unten raus. Zack. Die richtigen Lieder in der richtigen Reihenfolge, wupp. Erhörlich beten, erhörlich singen. Das ist doch eigentlich so auch unsere heimliche, manchmal sogar eine unheimliche Strategie. Wir versuchen doch auch an vielen Stellen in unserer Haltung Gott gegenüber, ihn eigentlich zu jemandem zu machen, der tut, was wir wollen. Und dann antwortet Gott an dieser Stelle, das gibt es im Deutschen kaum zu übersetzen, im Hebräischen heißt es dann also, wenn wir es versuchen wollen, ungefähr so, ich bin der, als der ich mich erweisen werde. Hä? Genau. Also das müssen wir nochmal. Ich bin jedes Mal der, wie du mich kennenlernen wirst. Ich bin der, als der ich mich dir zeigen werde. Und Mose denkt wieder, Moment, 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 Moment. Was heißt das? Es heißt zunächst einmal, dass Gott in seiner Bestimmung, in seinem Namen unabhängig ist von dem, was wir sachlich oder sächlich als Segen in der Hand halten, um sagen zu können, ha, das war jetzt aber von Gott. Gott antwortet nicht auf der Sachebene. Wenn dir das und das passiert und du das und das bekommst, dann. Sondern Gott sagt, ich bin derjenige, wie du mich kennenlernen wirst, als der ich mich dir gegenüber erweisen werde. Ein Gott, der sich vorstellt, ich bin der Gott des Friedens, da würden wir sagen, ha klar, der muss immer Frieden machen, der kann, der ist friedlich, der bleibt friedlich, egal was wir machen, der ist immer friedlich, da ist er der Gott des Friedens. Würde er sagen, ich bin der Gott des Krieges, so haben das ja die Römer eingeteilt, alle Götter hatten ihren Zuständigkeitsbereich, ja, Das ist wie wenn man bei Behörden in Deutschland anruft, dafür bin ich nicht zuständig. Und bei den Göttern konnte man genauso sagen, ach, dafür bin ich nicht zuständig, ich bin der Gott Mars für Krieg. Wenn du Frieden willst, musst du halt hier Göttin Irene, die heißt schon Friede, also da muss ich da einwenden oder so. Bin ich nicht für zuständig. Gott stellt sich hier vor, ich bin der, als der ich mich erweisen werde. Oder ich bin der, ich bin. Das kriegen wir auch nicht besser hin. Ich will es uns versuchen aufzuschlüsseln. Was dahinter mitschwingt, finde ich, ist ein faszinierendes Konzept auch von Leben. Gott zum Beispiel stellt hier in dieser Dimension mit Mose nichts zur Verfügung, wie wir unser Leben verstehen sollen. Gott diskutiert mit Mose nicht, ist das Leiden von Gott gewollt oder nicht gewollt. Ist Krankheit gewollt oder nicht? Alles kein Thema. Gott geht davon aus, den Israeliten geht es, wie es ihnen geht. Sie leiden. Und ich bin jetzt der, der rettet. Und wenn Israel nachher am Berg des Horeb sozusagen das goldene Kalb anbietet, dann wird Gott sagen, und ich bin der, der richtet. Und wenn die Israeliten kommen und Buße tun und sagen, hey, das tut uns aber echt leid, das war gegen dich, das war nicht gut, Gott, bitte vergib uns. Dann sagt Gott, bin ich der für euch, den ihr werdet mich kennenlernen als jemand, der gnädig ist. Übertragen wir es ein Stück auf unser Leben. Was ist mit Situationen der Trauer? Gott würde sagen, ich bin da. Ja, wie? Ja, ich bin da. Als was? Ich bin neben dir. Aber du sagst nichts, könnten wir sagen. Und Gott würde vielleicht antworten, brauche ich auch nicht. Weil ich deinen Schmerz trage. Weil ich neben dir stehe und neben dir bin und weil ich dich halte. Und dann gibt es Situationen, in denen wir uns freuen, wo Dinge uns in einer wunderbaren Weise widerfahren sind. Und oft freuen wir uns mehr über die Sache als über den Geber der Sache. Wir kriegen es manchmal so mit, dass man ein Geschenk bekommt und dann ist man fasziniert vom Geschenk und man packt es aus. Und manchmal hat man aber Situationen, da bekommt man ein Geschenk. Und das Erste, was man tut, ist, man herzt den, der es einem schenkt. Das ist der Unterschied. Gott sagt, ich bin da, egal was deine Lebenssituation ist. Ist deine Lebenssituation eine Freude? Ich bin da. Ich bin da der Geber der Freude. Ich habe dich gesegnet. Ich habe dir Gutes getan. Und wenn ich einsam bin, sagt Gott, bin ich da. Ich höre dir zu. Und wenn ich traurig bin, habe ich ausgebreitete Arme, um dich an mich zu drücken, damit du spürst, du bist nicht allein. Ich bin der Ich Bin. Ich bin der Ich Bin. Ich bin der, der da sein wird, egal was deine Lebenssituation auch ist. Mir hat das geholfen, klarzukriegen, das Leben ist, wie es ist. Es gibt kein Anrecht, weil ich mit Gott unterwegs bin, zu sagen, ja, hallo, ich bin dein Kind. Problemfreies Leben bis zum Himmel. Das steht im Vertrag. Und Gott würde sagen, in welchem? Den habe ich nicht unterschrieben. Das ist deine Imagination. Das ist deine Vorstellung. Das ist deine Fantasie. Aber das ist nicht die Wirklichkeit. Ja, wie, was ist denn die Wirklichkeit? Die Wirklichkeit ist, dein Leben ist, wie es ist. Mit Höhen und mit Tiefen, mit Schmerzen und mit Freuden, mit Einsamkeiten und mit Gemeinschaft, mit Erfolg und mit Niederlage. Das ist dein Leben, weil das Leben ist so. Das gehört zu diesem Leben, bis wir im Himmel sind. Wir sind noch nicht im Himmel, also ist es das Leben. Ja, Gott, und du? Ich bin da, sagt Gott. Wie? Ich bin da. Und zwar da, wo du drin steckst. Da, wo du bist. Da, wo du leidest. Da, wo es dir schwer ist. Ich bin da. Aha, und wie erfahre ich das? Wie erfahre ich das, dass du da bist? Und da steckt auch hier drin, dass Gott deutlich macht, wenn ich da bin, kannst du mit mir nur leben, indem du begreifst, dass es eine Begegnung und eine Beziehung ist. Ich bin nicht dort, wo du mich in die Nische eines Altarraums in der Ecke deines Hauses stellst. Ich bin nicht da, wo du mich sozusagen hinstellst und mich festnagelst auf irgendwelche Dinge, die dir wichtig sind. Ich bin mit dir überall da in deinem Leben. Und im Neuen Testament wissen wir, wenn der Geist Gottes in uns lebt, ist Gott mit uns da, wo wir sind. Ich werde sein, ich bin der, als der ich mich erweisen werde in dem Leben, in dem du bist. Und einmal merken wir, wie dynamisch das wird. Da ist nicht nur Gott der Vergeber. Da ist nicht nur Gott der Erlöser. Da ist nicht nur Gott, der mich nur liebt. Da ist auch der Gott, der Grenzen setzt. Da ist auch der Gott, der schweigt, der mit mir durch mein Leben geht und mit mir Beziehung gestaltet. Und noch einmal, nicht nach den Konditionen unserer Vorstellung, sondern nach dem, wie er mit uns umgeht. Und wir wissen, das Motiv, sein Motiv ist das Motiv der Liebe und der Barmherzigkeit. Und das ist auch hier erkennbar, dass Gott sagt, ich sehe das Elend und ich will es nicht länger anschauen. Ich stehe auf und ich bin aufgestanden und ich bin herabgestiegen und ich werde das Heft in die Hand nehmen und ich werde an dieser Stelle handeln. Ein weiterer Gedanke, den wir ein andermal weiterführen werden, ist, Gott ist ein Gott der Geschichte. Gott ist ein Gott, der nicht mit mir anfängt, aber mit mir etwas anfangen kann. Wir glauben, mit mir fängt die Geschichte an. Wir halten uns so oft für den Mittelpunkt der Welt. Gott sieht es anders. Aber er weiß, auch wenn ich nicht der Mittelpunkt der Welt bin, er liebt mich so, dass er mich zum Mittelpunkt seines Herzens macht, weil ich ihm auf dem Herzen liege. Er will mich begleiten. Und mich segnen, dass mein Leben gelingt, nicht nach meinen Konditionen, sondern nach seinen, dass durch mich und mit mir Spuren der Liebe Gottes in dieser Welt hinterlassen werden. Und wir spüren vielleicht, dass wir in einer ähnlichen Spannung geraten wie dieser Mose. Wer bin ich? Ist das mein Konzept? Will ich es? Ist das nicht eigentlich einfacher und war es nicht einfacher, Gott immer ins Leben einzuladen, dass er mir Gutes tut und dass er mich segnet? Und Gott sagt, ich bin, als der ich mich erweisen werde und ich bin dir überlegen. Ich bin der Herr und ich rufe dich bei deinem Namen und ich bitte dich und ich sende dich und ich sage dir. Kann man auf diesem Weg denn dann fröhlich und glücklich und segensreich und kann man natürlich. Es hat jemand gesagt, ich habe den Namen jetzt vergessen, es ist unglaublich, ich glaube Thielicke war es, es ist unglaublich, was Gott aus einem Leben machen kann, aus unserem Leben machen kann, wenn wir ihm nur all die Bruchstücke unseres Daseins endlich überlassen würden. Wer? Hermann Wetzel, danke. Wenn es uns gelänge, endlich alle Bruchstücke unseres Lebens in seine Hand zu legen, was kann Gott daraus tun? Und er stellt sich dem Mose vor, der ja auch nach fast 80 Jahren Niederlage und Bruchstücken seines Lebens nun Gott hört und sich entscheiden muss, lasse ich mich ein auf diesen Gott, der mich ruft. Auf dem Gott, der sagt, ich bin da und ich werde dir jeweils begegnen in der Lebenssituation deines Lebens, wie du es brauchst und wie es deiner Lebenssituation entspricht. Weil ich mit dir bin in den Phasen und Etappen deines Lebens. Ich bin bei dir. Und dort kannst du mich erleben als Gott. Und das finde ich anspruchsvoll, weil es mich konfrontiert mit der Frage, denke ich so und bin ich mit Gott und meinem Denken von Gott so unterwegs? Rede ich mit ihm, wenn ich Schmerzen habe? Rede ich mit ihm, wenn ich in Trauer bin, wenn ich Not empfinde? Rede ich mit ihm, wenn es mir gut geht und ich mich freue? Ich könnte mir vorstellen, so mancher macht vielleicht von unseren Zeitgenossen ein überraschtes Gesicht, wenn wir an der Stelle ein alttestamentliches Jubelwort aufgriffen, dass wir auch im Alltag vielleicht hier und da einfach mal, wenn einem so viel Gutes widerfährt, dann Halleluja sagt. Wow, preis dem Herrn, Halleluja. Und hä, was? Jetzt könnte man es erklären, warum man es sagt. Kleine Nebenbemerkung. Ich werde sein, als der ich mich erweisen werde. Erster Punkt, erste Predigt, erster Akzent. Gott sagt, ich bin. Ich bin derjenige, der da ist in deinem Leben. Ich bin derjenige, den du erfahren kannst. In welcher Situation deines Lebens auch. Immer. Ich bin derjenige, der dich entweder befreit aus der Not oder dir hindurchhilft in der Not. Ich bin derjenige, der dich mit Lasten belegt, die du tragen kannst, oder dir Lasten nimmt, damit du besser gehen kannst. Aber immer bin ich es, der dir begegnet, wenn du mit mir rechnest und wenn du mit mir redest. Ich bin da. Ich bin der, der ich mich dir jeweils in deinem Leben offenbaren werde. Und Mose musste nachdenken, ob er das aufnimmt. Der Dialog mit Gott ist noch lange nicht zu Ende. Er widersetzt sich ganz lange, ganz lange. Könnt ihr es mal zu Hause nachlesen, total spannend. Gott geht auf ganz viele Sachen ein. Am Ende geht Mose und erlebt, dass Gott seine Zusage einlöst. Ich gehe mit. Du gehst nicht allein. Ich bin bei dir. In jeder Etappe deines Lebens. Ich bin der, der dich begleitet. Ich bin der, ich bin da. Sei sicher, ich bin da. Und wenn du mit mir redest, werde ich antworten. Still in dein Herz oder mit Worten. Aber ich bin da. Amen.